willkommen bei den Predigt-Buddies, der Podcast, der sich rantastet an die Perikope. Hallo Anja.
Hallo Lea, schön dich zu sehen.
Dito.
Da lacht sie.
Das ist eine vertraute Formel und eine gute.
Das stimmt.
Wir sprechen heute über den ersten Sonntag nach Trinitatis. Jetzt beginnt ja die lange Serie der Sonntage nach Trinitatis oder Pilatis, wie wir auch letztes Jahr mal hatten. Der Wochenspruch steht in Lukas 10, Vers 16a. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Also hier kommt schon so zum Ausdruck, wie Jesus sich einfach solidarisiert, ja, mit seinen Menschen, mit seinen Auserwählten. Und ich finde, wir haben heute eine ganz spannende Perikope. Es wird für mich die erste Predigt sein nach meinem offiziellen Ende als Pastorin. Und ich musste schon so ein bisschen lachen, weil ich denke, das glaubt mir ja kein Mensch, dass das jetzt Perikope ist und ich mir das nicht ausgesucht habe. Also, aber es ist Perikope tatsächlich. 1. Johannesbrief 4, je nachdem, wie du dich entscheidest, ab 16b bis 21 oder schon beginnend bei Vers 13. Du wirst uns den Text vorlesen und dann werde ich noch ein paar Sätze sagen zum 1. Johannesbrief. Sag uns auch gerne noch, welche Übersetzung du gewählt hast, wie immer. Und jetzt hier entscheidend natürlich auch die Eingrenzung.
Ja, die Eingrenzung ist wie vorgeschlagen, also 16b bis 21. Ich habe auch überlegt, ob man ab 13 schon, aber nee, ich finde dieses Verdichtete ab 16b super. Und ich habe mich für Luther 17 entschieden.
Sehr gerne.
Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
Dankeschön.
Gerne.
Der erste Johannesbrief, ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon mal hatten, ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich sage mal ein paar Sätze dazu. Der erste Johannesbrief nennt weder Absender noch Adressaten. Man geht davon aus, dass er um und bei Ende des ersten Jahrhunderts festgehalten ist, schriftlich festgehalten wurde. Man geht auch davon aus, dass er auf jeden Fall noch weite Teile des Johannesevangeliums kannte. Wobei, das ist auch umstritten, aber wie immer gibt es natürlich auch geteilte Meinungen. Aber er erinnert natürlich an vielen, was wir auch aus dem Johannesevangelium kennen. Was man wohl sagen kann, ist, dass der Schreiber oder die SchreiberInnen zumindest ihr Lehren eindämmen wollten. Also es scheint so, als hätte sich irgendwie so eine eigenartige Christologie entwickelt, die sehr davon abrückt. Also einmal abrückt vielleicht von der Fleischwerdung Jesu, also die Inkarnation, und auch abrückt von dem Heilstod am Kreuz. Und da scheint er sich gegen zu wenden. Man muss jetzt gucken, dass man nicht irgendwelche bestimmten Irrlehren in diesen Brief hineinträgt. Aber das kann man auf jeden Fall sagen. Er wollte Irrlehren eindämmen. Und es gibt so zwei Sachen, wo sich der Autor, die Autorin sehr sicher ist und das sehr straight behauptet. Das ist einmal, Gott ist Licht. Und weil Gott Licht ist, ist keine Finsternis in ihm. Das ist so eine zentrale theologische Aussage. Und eben auch diese ganz zentrale theologische Aussage, Gott ist die Liebe, was ja so straight nirgendwo anders gesagt wird. Und was wir in diesem ganzen Brief auch sehr deutlich haben, es ist ja in der Perikope schon angeklungen, ist das, was wir auch, glaube ich, damals im Kontext besprochen haben mit dem sogenannten barmherzigen Samariter, dass die Liebe zu Gott keine Einbahnstraße ist. Also man kann nicht Gott lieben und die Menschen oder sein, hier ist es vor allem die Bruderliebe, die Geschwisterliebe und sein Bruder oder seine Schwester hassen. Das geht einfach nicht. Das ist ja auch in unserem Text nochmal deutlich so geworden. Das zentrale Gebot ist die Bruderliebe oder die Bruder in Klammern, Geschwisterliebe, die Liebe überhaupt. Und das charakterisiert eigentlich ein Wesensmerkmal auch von Christen, dass sie ihre Nächsten, ihre Mitmenschen lieben. Und von daher ist es für mich ein Text, muss ich sagen, der auch ein Brett ist, auf dem ich stehe. Also für mich ist das so ein Text, so ein Glaubensfundament-Text, der vor allem sich immer gegen meine Restzweifel wendet. Also oder ich nehme diesen Text oft, um meinen Restzweifeln zu widersprechen oder denen etwas entgegenzuhalten. Und das finde ich auch so ein bisschen spannend, dass der Autor eben auch weiß um so eine Restzweifel, um einen Restzweifel, ob wirklich die Gnade Gottes obsiegt am Schluss oder ob es nicht doch irgendwas gibt, was man da zu befürchten hat. Und von daher finde ich das wirklich ein Geschenk, diesen Text, weil der da so gegenhält und sagt, nein, in der Liebe ist keine Furcht. So, und das Gegenteil von Liebe ist eben nicht unbedingt Hass, sondern Angst und Furcht. Das finde ich so spannend. Vielleicht erst mal so weit. Wo bist du angedockt? Du hast ja schon gesagt, dass du dich für 16b entschieden hast, weil das dann so prägnant losgeht und so verdichtet ist. Wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz?
Ja, also ich denke mal, der Kernvers ist Vers 18. Und der gehört auch zu den Brettern, auf denen ich stehe. Als der Film Die Eiskönigin rauskam, habe ich irgendwann, den haben ja meine großen Töchter hoch und runter geguckt, ne, so. Und irgendwann ist mir deutlich geworden, was da passiert. Also Elsa ist ja die Eiskönigin, die aus Angst vor den Konsequenzen ihrer Gabe versteckt wird und sich verstecken muss. Und die Angst am Ende vereist das ganze Königreich und bringt sozusagen Verderben über die Menschen. Und es ist die Liebe, die Anna, die Elsas Schwester, zu Elsa entwickelt oder auch die Liebe, die Anna zu ihrer Schwester entwickelt oder auch immer schon hat und noch verstärkt. Diese Liebe ist es, die nachher das Ganze wieder heil macht, heil werden lässt. Und als ich den Film so das erste Mal so ganz bewusst von Anfang bis Ende geschaut habe, da ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das Gegenteil von Liebe eben nicht Hass ist, sondern Furcht, was ich ja natürlich aus der Bibel weiß, das ist ja klar. Wer den ersten Johannesbrief kennt, der kennt auch diesen Vers. Und ich hätte damals auch schon sagen können, das ist eines der Bretter, auf denen ich stehe. Aber das war in diesem Film so drastisch, dass das Gegenteil von Liebe eben nicht Hass ist. Da dachte ich, das ist so stark und ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die wir Menschen haben. Dass Furcht immer ein Zeichen davon ist, dass Liebe fehlt. Also das ist so, da könnte ich mich also stundenlang drüber unterhalten und auch versuchen herauszustellen, was ist denn eigentlich, wie drückt sich denn Liebe aus, wie wird denn Liebe sicht und spürbar und erfahrbar und so. Und Vers 18c oder d, keine Ahnung, ist ja ein langer Vers, jedenfalls, wer sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht, über dieses Vollkommen. Und vollkommen in der Liebe sein heißt aus meiner Sicht nicht, dass ich vollkommen bin, sondern dass ich mich nicht voll und ganz in die Liebe hineingebe. Und das kenne ich aus meinem Leben, dass es oft Furcht ist, die mich antreibt, Dinge zu tun, die nicht gerade von Liebe geprägt sind, um das mal freundlich zu formulieren. Ja, soweit.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es diesmal so, dass ich bei Vers 17 war. Und ich war mit der Basisbibel unterwegs oder bin mit der Basisbibel unterwegs und da ist es ein bisschen anders als bei Luther 2017. Da lautet Vers 17, darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht, am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Und darüber habe ich sehr viel nachgedacht, obwohl das wirklich so zum ersten Mal ist, sonst war ich jetzt nie so bei Vers 17, aber diesmal bin ich irgendwie bei Vers 17 und habe so gedacht, also am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Und da sind mir so diese ganzen Anwaltsserien eingefallen, die ich mal irgendwie im Laufe meines Lebens geguckt habe, von Ally McBeal oder Boston Legal oder The Good Wife oder dann später auch The Good Fight und Suits und so. Und da dachte ich, also was ich von diesen Serien gelernt habe und auch das, was ich so mitbekommen habe in meinem Umfeld, ist, dass man vor jedem Gerichtstermin schon ganz schön Herzklopfen hat. Also zu jedem Gerichtstermin gehört doch irgendwie das Herzklopfen dazu. Mhm. Und da war ich auch an so ein Paar erinnert, was es wirklich sehr schwer hatte im ersten Ehejahr, weil die eine ganz schwere Gerichtsverhandlung vor sich hatten. Das war, diese Anklage war eigentlich absurd und die ist auch, er ist auch freigesprochen worden. Aber wie schlimm das war für die, so. Und da dachte ich erst so, ja, zu so einem Gerichtstermin, da gehört auch Herzklopfen dazu. Und dann dachte ich erst so, ja, so ein bisschen Demut kann ja auch nicht schaden. Dann ist es so. Und dann habe ich aber gedacht, aber da steht ja, wir werden voller Zuversicht sein. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, ob ich voller Zuversicht bin. Und dann ist mir eine andere Szene in meinem Leben eingefallen. Da bin ich mal bei jemandem mit im Auto gefahren. Und der war völlig genervt von seiner Vorfahrerin, also wie die gefahren ist, und hat die dann irgendwann kamikaze-mäßig überholt und da total bedrängelt und so. Und dann waren wir auch schon an unserem Ziel und sind eingeparkt. Und dann hat die Frau irgendwie gesagt so, ja, ich zeig sie an und so. Und dann hat meiner, der mich da gefahren hat, gesagt, ja, sehr gerne, wollen wir mal sehen, wer die besseren Anwälte hat. Und ich fand das einerseits sehr schlagfertig und dachte so, ja, im Bereich der Schlagfertigkeit, okay, 10 von 10 Punkte. Aber in der Kategorie selig sind die Friedfertigen, fand ich, war noch Luft nach oben. Und das ist mir jetzt wieder eingefallen, dieses wollen wir mal sehen, wer die besseren Anwälte hat. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie meine Zuversicht am Tag des Gerichts, dass wir da alle den besten Anwalt neben uns haben. So. Und der irgendwie sagt, ja, die, jetzt in meinem Fall, die gehört zu mir. Die war zwar manches Mal ganz schön armselig, aber was soll man machen? Ich habe sie einfach lieb, die gehört zu mir. Und dann sitzt da dieser Richter aus Gnadenstoff gebaut und sagt, ja, so geht's mir auch. Und da dachte ich, ja, doch, ich habe irgendwie so eine Zuversicht auf diesen Tag. Ich werde es wahrscheinlich total weinen, weil Gnade einfach so berührend ist. Aber diese Vorstellung, dass am Tag des Gerichts oder wie auch immer man das nennen möchte, ja, dass wir da alle irgendwie den besten Anwalt neben uns haben und auf einen Richter treffen, der einfach aus Gnade ist, ja, merke ich, dass das macht irgendwas mit mir, diesmal mit Vers 17. Also irgendwie habe ich gerade da schon das Evangelium irgendwie aufgespürt in der Auseinandersetzung dieses Mal.
Ganz interessant, ich habe mir das auch, diese Stelle grün angestrichen, dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Mhm. Und gerade dieses zu reden am Tag des Gerichts, das finde ich ja also schön formuliert. Dass ich, also das heißt ja für mich eben angstfrei zu reden. Die Freiheit zu haben, zu reden, heißt ja, ich bin frei zu sagen, was in mir ist. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, was ist denn das Gericht überhaupt? Ne? Und da hat ein Mann aus meiner Gemeinde, der leider schon eine ganze Weile tot ist, der hatte einen, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt im Podcast, weiß ich nicht, der hatte zum Volkstrauertag ein Stück geschrieben. Da haben hat Jochen Klepper und Adolf Hitler fiktiv zusammengeführt. Habe ich schon mal erzählt wahrscheinlich, ne?
Und ich weiß nicht, ob im Podcast. Ja. Also kann sein, dass nicht im Podcast. Hm.
Für mich war das Bewegende, dass die in so einer Zwischenwelt waren und miteinander so über Schuld reden und über das, was Jochen Klepper erlebt hat und über das, wie Hitler sich selbst wahrnimmt und wie er sich auch so keiner schuldbewusst ist oder so. Und ich dachte so, als ich das so gehört habe, der Mann, der hat verstanden aus meiner Sicht, was das Gericht ist, konfrontiert zu sein mit einer immerwährenden Schattenlosigkeit. Also das war nämlich so bemerkenswert, dass in der Zwischenwelt ein diffuses Licht herrscht und relativ ziemlich hell und dass es keine Schatten gibt. Damit die Zeit also auch nicht vergeht, als würde die Sonne immer auf 12 Uhr stehen. Und in so einer Situation frei reden zu können, angstfrei zu sein, furchtlos, weil die Liebe mich erfüllt, weil die Liebe, die Gott zu mir hat und die er in mein Herz gegossen hat, sich dann Bahn bricht, das finde ich schon ziemlich ermutigend so, ja. Für mich ist das Gericht Gottes kein Fegefeuer, sondern eher die Konfrontation mit dem, was mein Leben ausgemacht hat. Mm. Und da gibt es sicherlich ganz viel, was auch schön ist, aber es gibt eben auch ganz viel, was auch für alles andere als schön ist, sondern im Gegenteil mich schamrot werden lässt oder auch, also auch weinen lässt über das, was ich in meinem Leben so schon verbockt habe. Und dann aber zu wissen, was du eben gesagt hast, ja, Jesus ist an meiner Seite und er liebt mich einfach. Es ist einfach so. Er ist, Gott ist die Liebe. Und das finde ich, das finde ich halt so stark, dass 16b damit losgeht. Gott ist die Liebe.
Ja.
Das ist einfach ohne Wenn und Aber. Und das ist ja kaum auszuhalten. Also es ist ja viel, viel leichter zu sagen, Gott ist dies und das und jenes und Gott beschränkt dich hier und da und dort. Ist ja viel, viel leichter, als zu sagen, Gott ist die Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist ja unfassbar groß und weit und frei.
Und das fand ich auch nochmal so auf den Punkt, dieses, und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden.
Ja.
Und Gott ist mit ihm verbunden oder bleibt in Gott, je nach Übersetzung. Und das finde ich auch nochmal so stark. Also das ist die Prämisse, ja, also in der Liebe zu leben. Mhm. Es geht tatsächlich ja überhaupt gar nicht um deine Theologie. Es geht nicht darum, ob du dies und das über das Abendmahl glaubst, dass das geschieht oder auch eben genau nicht geschieht oder ob du Psalm 23 auswendig kannst oder mal eine Hauptrolle im Krippenspiel hattest. Wichtig ist auch, dass du in der Liebe lebst, ne?
Ja.
Darum geht's.
Ganz genau.
Und da merke ich wieder, auch gerade in diesem Zusammenhang, dass die Liebe zu Gott keine Einbahnstraße ist, sondern dass das nur zusammenpasst, wer Gott liebt, liebt auch seine Mitmenschen. Dass immer, wenn ich denke, ich müsste mir einen Gott irgendwie erfinden oder aussuchen, dann würde ich immer so einen Gott wählen.
Ja, ganz genau. Ja.
Ja.
Das ist ja, im Übrigen, da würde ich ganz gerne mal ein bisschen hängen bleiben, denn es ist ja 21, wer Gott liebt, der liebt auch seinen Bruder oder seine Geschwister. Da könnte man ja jetzt sagen, ja, Hauptsache ich liebe halt die, die auch an Gott glauben, die auch Gott lieben. Aber ich glaube, das wäre viel zu kurz gesprungen, oder? Also ich denke, dass mit Bruder natürlich auch der Bruder, die Schwester im Glauben gemeint ist, aber eben nicht nur, sondern eben auch, oder?
Ja, ich denke auch, also was der erste Johannesbrief ja macht, ist, dass er keinen darstellt als derjenige, der es halt so richtig verbockt hat. Ne? Also jetzt kann man natürlich sagen, Kain und Abel sind ja auch leibliche Brüder gewesen.
Ja.
Andererseits stehen die ja, die Menschen aus der Urgeschichte, für die Menschheit als solches
ja.
sozusagen. Und Kain steht ja dafür, dass die Sünde in die Welt gekommen ist, als der Mensch begriffen hat, er kann seinesgleichen vernichten, zerstören. Und darauf bezieht sich der erste Johannesbrief und stellt Kain dar als Antibeispiel, wie die Geschwisterliebe am meisten verbockt werden kann, sozusagen. Und das münzt sich ja jetzt nicht nur auf mitgläubige Geschwister. Dass es hier, sage ich, eine Motivation vom Autor gegeben hat, die Gemeinde zu stärken, die Gemeinde zusammenzuhalten und schon auch so ein, vielleicht doch so ein Blick auch in den Inner Circle gab, mit Sicherheit. Aber das muss uns ja nicht dazu veranlassen, selber in so einen Inner Circle zu denken, ne?
Ich frage mich halt, was bedeutet das denn ganz konkret, heute zu lieben? Oder was bedeutet das angesichts der Tatsache, ich erlebe das als Tatsache, dass sich Fronten verhärten, und zwar interkonfessionell oder wie heißt es denn, denominationell vielleicht? Also jedenfalls, also sagen wir mal, in der evangelischen Konfession gibt es ja die unterschiedlichsten Kirchen und Freikirchen und so weiter. Und da entdecke ich jedenfalls, und das vor allem durch die sozialen Medien sehr stark geschürt, eine Verhärtung der Fronten. Und was würde denn der erste Johannesbrief aus deiner Sicht diesen verhärteten Fronten sagen? Meine Wahrnehmung ist, dass es immer stärker um eine Rechtgläubigkeit geht. Und wenn ich jetzt aber hier den ersten Johannesbrief an der Stelle ernst nehme, dann geht es eben nicht um Rechtgläubigkeit, sondern geht es darum zu lieben. Und Liebe kann ich ja nicht beweisen, sondern nur tun. Ich kann ja nicht beweisen, dass ich dich liebe als meine Freundin und meine Schwester im Glauben, sondern ich kann nur alles dafür tun, meiner Liebe Ausdruck zu geben. Ob du jetzt diese Liebe dann erkennst, steht auf einem anderen Blatt. Ich merke halt, dass ich angesichts dieser verhärteten oder sich immer stärker verhärtenden Fronten schon ein bisschen ratlos bin. Wie gehe ich denn um damit angesichts dieses Briefes? Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. Das ist halt ein Gebot, das ist das Gebot, ja. Sagt ja Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So, was bedeutet das denn ganz konkret in solchen Situationen, in denen es hart auf hart geht oder wo es um Rechtgläubigkeit zum Beispiel geht?
Ich glaube, dass halt Recht, also der Battle um Rechtgläubigkeit oft ja, dass ja oft Furcht dahinter steht. Also das ist oft sehr furchtgeleitet.
Ja, und zwar Furcht vor Gott.
Ja, Furcht vor Gott, Furcht davor, ja, wie wird denn immer argumentiert, Gott nicht mehr zu fürchten als den Menschen oder so, ne? Ist immer so ein Argument.
Ja.
Da haben wir es ja schon im Prinzip. Und ich würde sagen, dass da eben ganz oft die Liebe noch nicht zu ihrem Ziel gekommen ist. Dass das auch eine Wahrheit ist, ne? Hier ist natürlich jetzt irgendwie angesprochen, da geht es ja jetzt um das Vertrauen, um die Liebe, die Gott uns gegenüber aussprechen wird am vermeintlichen Tag des Gerichts oder wie auch immer man das nennen möchte. Der Brief verspricht nicht oder sagt nicht, dass das gelingen wird, dass alle Menschen in der Liebe sind und lieben und durch die Liebe verbunden sind. Nur ich wüsste keine bessere Alternative, als darauf zu hoffen und daran festzuhalten. Und für mich ist es halt der einzige Weg, diese Welt zu gestalten sozusagen. Alles andere haben wir probiert. Aber das ist, ich glaube, vieles hat einfach mit dieser Furcht zu tun. Das, also das, was man fürchtet oder das, wovor man Angst hat, das muss irgendwie beseitigt werden, das muss irgendwie weg.
Ja. Was bedeutet denn zu lieben? Vielleicht muss man das mal herausarbeiten.
Ja, aus unserer Perspektive, aus menschlicher Perspektive, also was unser Auftrag ist, meinst du? Oder was Gottes Auftrag ist? Oder?
Ja, also wenn hier steht, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wie erkenne ich denn, dass ich in der Liebe bleibe? Ich kann ja immer nur bei mir bleiben. Ich kann ja nicht sagen, du, Lea, bist in der Liebe oder du bist nicht in der Liebe. Ich kann mich fragen, Anja, bin ich noch in der Liebe? Was bedeutet das denn, in der Liebe zu sein? Bedeutet denn, die Liebe bedeutet ja nicht, dass ich alles zudecke und über alles hinwegsehe. Andererseits steht im 1. Korinther 13, hatten wir ja auch in dieser Perikopenreihe schon, in der Passionszeit nach meiner Erinnerung, was die Liebe überhaupt ist und was es bedeutet. Diese Liebe, die langmütig ist und geduldig und gern verzeiht und so. Also, weißt du, ich meine, also die eine Sache ist, sich abzuarbeiten an dem Thema, nicht furchtsam zu sein, eben keine Furcht zu haben, sondern in dieser Gewissheit auch zu sein, am Tag des Gerichts frei heraus reden zu können. Und das andere ist, nicht furchtsam zu sein, heißt ja noch nicht automatisch, nicht in der Liebe zu sein. Weißt du, wie ich meine?
Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich merke, es ist schwer, das so zu pauschalisieren. Also zu sagen, okay, wenn ich so bin, dann bin ich immer in der Liebe. Also ich könnte ja jetzt sagen, okay, wenn mich der andere noch interessiert, wenn ich den anderen irgendwie noch stehen lassen kann, so, ne? Also, aber das ist, ich finde, das ist so situationsabhängig auch. Und darum fällt es mir jetzt schwer zu sagen, ja, wenn das, dann bin ich in der Liebe oder dann bin ich liebend.
Weil ich glaube, dass unsere Glaubensgeschwister, die nach der Rechtgläubigkeit fragen, dass das ihr Gradmesser ist, ja, dass sozusagen ihr Fieberthermometer, ist da noch Liebe? Ich ereifere mich für Gott, ich ereifere mich dafür, dass alles nach Gottes Gebot geht, nach Gottes Maßstab geht, so, ist das noch Liebe? Vielleicht, also weil ich merke halt, dass ich suche nach dem Gradmesser. Woran erkenne ich, dass es Liebe ist? Also ich frage mich halt, was ist das Pendel, der Gradmesser, was ist das Fieberthermometer, wie sieht die Fieberkurve aus, wenn es Liebe ist? Und da werden wir wahrscheinlich immer auf der Stelle treten und jeder kann nur vor sich selber Rechenschaft ablegen. Und vielleicht ist tatsächlich das beste Indiz zu sagen, agiere oder reagiere ich aus Furcht, wovor auch immer, oder agiere oder reagiere ich in der Gewissheit, von Gott geliebt zu sein und damit auch den anderen lieben zu können, auch in seinem Lifestyle, in seiner Art und Weise, das Leben anzugehen, wie ich es vielleicht nicht machen würde. Ist das verwirrend?
Nee, ich glaube, dass halt Liebe so ein Beziehungsgeschehen ist, dass es schwerfällt, da ein Gradmesser für zu finden.
Ja.
Weil sich das immer wieder anders darstellt in den Beziehungen. Es ist ein Beziehungsgeschehen und es wird immer unterschiedlich empfunden und so weiter und so fort. Sich aber zu fragen, was sind meine Anteile, warum ich auf den anderen so allergisch reagiere, Ja, also eigene Schattenarbeit zu machen sozusagen und zu sagen, okay, was ist meins? Warum, wann hole ich das zu mir? Das finde ich super gut. Und bei mir ist es so, dass ich ja denke, mir fällt es oft schwer, in der Liebe zu bleiben, wenn ich andere als lieblos empfinde. Aber das ist ja meine Definition, ja, sozusagen. Genau. Ne? Und das wäre wirklich meine Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass wir alle die Bibel lesen und keine gemeinsame Definition dafür finden, was Liebe bedeutet? Oder vor allem, wenn wir nicht wissen, was Liebe bedeutet, dass wir auch keine Definition finden von, was ist Lieblosigkeit? Das wäre ja schon mal super, wenn wir eine gleiche Definition von Lieblosigkeit hätten. Ja, genau. Das ist ja mein Problem mit den sogenannten Hardlinern und Hardlinerinnen, dass wir keine gemeinsame Definition von Lieblosigkeit haben. Und da habe ich keine Lösung für.
Ja, weil uns wird ja, also uns, es kann ja schnell einem auch Beliebigkeit vorgeworfen werden. Dann heißt es nicht, nee, du liebst nicht, sondern dann heißt es, das ist dir egal. Mhm. Du bist beliebig. Du hast dich angepasst dem Zeitgeist, dem Weltgeist.
So. Und da ist meine These, dass die Angst vor Beliebigkeit oft das größte Missverständnis hervorruft, nämlich aus Angst vor Beliebigkeit, statt beherzter zu lieben, wird man lieblos.
Ja.
Das ist meine These. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, aber da würden die anderen wieder sagen, nein, so ist es nicht. Ja, so. Und aber die Angst vor Beliebigkeit ist auch eine Furcht.
Ja, das steht schon im Begriff drin, ja.
Ja, ja. Die Zeit ist gerast. Mhm. Ja. Was ist das Evangelium?
Naja, Gott ist die Liebe. Und Wer in Gott bleibt oder wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Also für mich ist 16b das Evangelium kombiniert mit 18a. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und darunter sozusagen, das ist sozusagen die Quintessenz all dessen, was vorher und nachher gesagt wird. Die Quintessenz und der Ausgangspunkt, beides. Es ist einmal der Ausgangspunkt, von daher kommen wir, von Gott, der uns liebt, der uns zuerst geliebt hat. Und dahin gehen wir, dass wir, wie Gott uns liebt, unseren Bruder, unsere Schwester lieben. Und Bruder und Schwester meint eben nicht Glaubensgeschwister zuallererst, sondern der Familienmensch.
Ja, ich sehe es genauso.
In aller Vorläufigkeit, ja.
Ja, und ich würde eben noch ergänzen, dass das ein Text gegen Restzweifel ist. Wie wird es sein, wenn wir eines Tages vor Gott stehen?
Frei.
Und da eben... Und genau, frei und voller Zuversicht, das ist das Evangelium. Und dass es eben nicht darum gehen wird, wer die besten Anwälte hat, sondern den haben wir automatisch. Und wir stehen auch vor einem Richter, der einfach aus Gnadenstoff gewebt ist, ja. Und
denn Christus ist nicht in die Welt gekommen, diese Welt zu richten, sondern sie zu retten.
Ganz genau, ja. Wirst du den Text predigen?
Ja.
Ja, ich auch.
Wie cool. Ja, und zwar, wir haben ja jetzt Pfingsten, das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, wir haben ja Pfingsten so eine kleine Zäsur im Gottesdienst gehabt. Da haben wir uns darüber unterhalten, was die Farbe Rot für uns bedeutet, was sie symbolisiert. Pfingstrot, die Menschen kamen wirklich in Rot gekleidet, das war ein Traum. Und ich habe mich in mein rotes Kleid hineingetraut. Und dann haben wir darüber gesprochen, was bedeutet für uns Rot. Und dann haben wir Pfingstgrüße aufgeschrieben und die an Pfingstrosen geheftet. Und diese Pfingstrosen wurden dann nachher verteilt. Und ich möchte gerne, dass wir am ersten Sonntag nach Trinitatis in der Gemeinde diese Gruppen, die wir gebaut haben, diese Sitzgruppen, das waren so 5er-Sitzgruppen, dass wir die beibehalten und dass es wieder eine Zäsur gibt, eine Gemeinschaftszäsur. Und da möchte ich gerne, dass wir uns genau darüber austauschen, wie lebst du Liebe? Was bedeutet für dich zu lieben? Nicht geliebt zu werden, sondern zu lieben. Das ist jetzt Schwerste.
Ja. Ja, und wie unterschiedlich die Sprachen der Liebe sind, ja, einfach. Ne? Ja, toll. Das klingt sehr, sehr gut. Ja, ich bin noch am Überlegen, was ich so machen werde. Mhm. Wir haben ja jetzt aber auch einiges zusammengetragen. Das wird jetzt weiter reifen. Genau. Dann wünschen wir allen ganz viel Inspiration.
Oh ja.
Alles Liebe.
Alles Liebe.
Da wär's wieder. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.